Wir sind mitten im Sommer und jetzt spüren wir es auch, was ja schön ist. Wir haben im Sommer einzelne Predigten zu Fragen, die aus der Gemeinde gekommen sind. Wir haben ja eine kleine Umfrage gestartet. Was interessiert euch? Was möchtet ihr gerne mal hören? Was möchtet ihr wissen? Und letzte Woche habe ich angefangen mit dem Thema Dunkle Mächte entlarvt, wo ich über Esoterik und Okkultismus geredet habe. Und heute haben wir auch ein spannendes Thema. Wir haben es genannt Kennzeichen von religiösem Missbrauch. Das ist jetzt mal ein Thema, was kein typisches Predigtthema ist. Also am Ende werde ich auch Bibelstellen noch anführen, aber es auch mehr mit hineinnehmen, ein Verständnis schaffen. Was ist das eigentlich? Jetzt fragst du dich vielleicht, Mensch, ja, ist das überhaupt relevant? Also brauchen wir das überhaupt? Ich sage ja, es ist relevanter, als man denkt. Und das nicht nur irgendwie in anderen Kreisen. Manchmal sagt man, naja gut, die Großkirchen, die haben Probleme mit sexuellem Missbrauch. Und sexueller Missbrauch ist auch immer eine Folge von religiösem Missbrauch. Dann gibt es vielleicht die Megachurches in den USA und dann hört man irgendwelche Stories, was da alles schief läuft und so. Aber die Leute, die sich hier in Deutschland mit dem Thema auskennen, die sagen, Freikirchen und besonders pfingstlich-charismatische Gemeinden, die sind sehr anfällig für dieses Thema. So, jetzt sind wir eine Pfingstgemeinde, wir sind eine Freikirche. Von daher halte ich das für wichtig, dass wir uns auch ein bisschen darüber informieren und da hineinschauen. Also, wir sind definitiv nicht verschont. Es geht darum, dass wir sensibilisiert werden für solche Mechanismen und das auf unterschiedlichen Ebenen. Also unser Ziel ist ja als Gemeinde, dass wir eine Gemeinde sein wollen, die Jesus im Mittelpunkt hat und eine Gemeinde, die einen Raum der Freiheit für Menschen schafft, dass Menschen, die in dieser Gemeinde sind, sich in dieser Gemeinde frei entfalten können und Jesusgemäß leben können, ohne irgendwie missbraucht zu werden, ohne eingeengt zu werden, ohne komisch geprägt zu werden. Das ist unser Ziel, das ist unser Ansatz. Und von daher, glaube ich, ist es wichtig, dass wir auf verschiedenen Ebenen sensibilisiert werden. Einerseits, dass wir als Gemeindeleitung uns immer wieder vor Augen halten, hey, worum geht's eigentlich und wie leben wir hier Leitung aus? Also sehr selbstkritisch immer wieder draufschauen. Und dass ihr als Gemeinde, dass wir gemeinsam als Gemeinde auch eine Feedback-Kultur haben und dass wir aufmerken, wo vielleicht Sachen nicht gut laufen und dass wir ins Gespräch kommen. Weil ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir hier einfach gut unterwegs sind, gemeinsam. Es kann aber auch sein, dass es Leute gibt in unserer Gemeinde oder darüber hinaus, die vielleicht jetzt auch zuschauen, die sagen, Mensch, eigentlich, Nico, was du hier alles erzählst, Kennzeichen von religiösem Missbrauch, das habe ich irgendwie erlebt. Vielleicht in anderen christlichen Gemeinschaften, in anderen Gruppen oder das erlebe ich gerade aktuell. Und dann soll das einfach helfen, Verständnis zu schaffen, dass man den Mut hat, auch aus solchen Gemeinschaften rauszugehen, etwas dagegen zu tun, weil das ist nicht irgendwie leicht und das ist auch kein Thema, was irgendwie easy ist, sondern das macht was mit unserem ganzen Leben aus. Genau. Es kann sein, vielleicht habt ihr es manchmal bei so Podcasts, ne, dass so eine Triggerwarnung gibt, ne? Wenn man irgendwelche Sachen hört und dann sagen die am Anfang, ja, es könnte sein, ne, wenn ich das Thema berührt und so, das möchte ich hier auch mal aussprechen. Also wenn du merkst, das Thema kommt dir zu nahe, wenn ich hier ein bisschen was davon erzähle und du merkst körperliche Reaktionen, wo du merkst, Stress baut sich auf und irgendwie, du willst eigentlich nur hier rausgehen, weil ich das Thema hier gerade habe, dann hab die Freiheit, das zu machen. Oder wenn du jetzt schaust und hörst diese Predigt, diesen Vortrag so, dann schalt aus und dann guck, was dir gerade gut tut, aber such das Gespräch und bleib nicht irgendwie alleine mit dieser Erfahrung. Genau. Gut, also, seid ihr bereit? Wir starten mit einer Definition. Was ist religiöser Missbrauch? Also es gibt unterschiedliche Bezeichnungen auch. Manche sprechen von spirituellem oder vom geistlichen Missbrauch. Jemand hat sich ganz bewusst für diese Bezeichnung religiöser Missbrauch entschieden. Das finde ich ganz gut. Die Person hat gesagt, ja, geistlicher Missbrauch, wenn wir davon ausgehen, dass alles, was vom Geist kommt, gut ist, dann ist das irgendwie ein Widerspruch. Deswegen ist religiöser Missbrauch zeigt, dass es von Grund auf schlecht ist, so. Und das finde ich eigentlich ganz hilfreich, aber wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Begrifflichkeiten auch in der Literatur. Aus einem Buch über das Thema hat die Frau Hannah Schulz geistlichen Missbrauch, so hat sie es jetzt hier genannt, so beschrieben. Im engeren Sinne definiere ich geistlichen Missbrauch als wiederholte Manipulation, Unterdrückung und Ausnutzung anderer im Namen Gottes. Dies geschieht durch ungute emotionale Abhängigkeiten und mentale Manipulationen, bei denen christliche Lehren, Werte und Begriffe so entstellt und pervertiert werden, dass sie zum Machtmittel werden. Ich lese nochmal. Im engeren Sinne christlichen Missbrauch euch wieder zu anderen im Namen Gottes. Dies geschieht durch ungute emotionale Abhängigkeiten und mentale Manipulationen, bei denen christliche Lehren, Werte und Begriffe so entstellt und pervertiert werden, dass sie zum Machtmittel werden. Und das ist schon eine Sache, die ich nochmal einflechten möchte, wo ich einen Schmerz mit verbinde, weil religiöser Missbrauch geschieht ja im Namen Gottes. Also Gemeinde sollte dieser Ort der Heilung sein, wo Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen und aufatmen und Freiheit spüren und sicher sind. Da sollten sie gerne hingehen. Wenn jetzt aber religiöser Missbrauch passiert, geschieht das im Namen Gottes und das Gegenteil geschieht dann. Und da habe ich einen großen Schmerz. Da denke ich, Mensch, wie schade und wie schlimm, dass die Einladung Gottes, zu ihm zu kommen, missbraucht wird und dass Menschen Macht ausüben auf eine negative Art und Weise und Menschen so in eine Sackgasse geführt werden und ihnen Schaden zugefügt wird. Und da leide ich drunter, wenn das passiert. Und ich wünsche mir, dass das nicht so wäre. Aber leider ist es so, auch in christlichen Kirchen und Gemeinden kommt das immer wieder vor. Es gibt eine wichtige Unterscheidung auf unterschiedlichen Ebenen, wo wir von religiösem Missbrauch sprechen. Also es gibt natürlich auch den guten Gebrauch von Macht. So, und Macht ist jetzt für dich ein komisches Wort, ja. Macht ist erstmal ein neutraler Begriff. Das heißt, wenn geleitet wird, auch wenn in Gemeinde geleitet wird, dann ist das auch eine Form von Machtausübung. Und die kann auch positiv sein. Also nicht jede Machtausübung ist schlecht. Ja, wenn die Polizei irgendwie für die Ordnung sorgt in unserem Land und so, dann ist das erstmal grundsätzlich eine gute Machtausübung. Aber dann gibt es natürlich auch Punkte, wo man sagt, okay, da sind sie jetzt übers Ziel hinausgeschossen oder so. Und so gibt es auch verschiedene Ebenen der Machtausübung innerhalb von Gemeinde. Es gibt auch Fehler beim Umgang mit Macht, die jedem unterlaufen können, einfach weil wir Menschen sind. Wir kriegen nicht alles auf die Kette, wir sind nicht immer in allen Punkten gut unterwegs und so. Dann gibt es aber auch machtmissbräuchliche Tendenzen bei grundsätzlich korrekturfähigen Christen. Also wo man in eine Richtung von Machtmissbrauch hineingezogen wird, ohne sich dessen so bewusst zu sein, aber wo man eigentlich sich korrigieren lässt. Und wenn andere Leute sagen, Mensch, da läuft was falsch, dann denkt man darüber nach und sagt, ja stimmt, irgendwie habe ich das nicht gut hingekriegt, irgendwie müssen wir hier was verändern an unserem System und dann lässt man sich korrigieren. Dann gibt es aber auch Strukturen, die Machtmissbrauch begünstigen, auch innerhalb von Gemeinde. Also wie ist Gemeinde aufgestellt, wie ist Gemeindeleitung installiert? All diese Punkte gehören dazu. Und dann gibt es aber auch in Personen und Strukturen verfestigten religiösen Machtmissbrauch. Also wo alles zusammenkommt, wo ungesunde Leute da sind, wo die Strukturen irgendwie schräg sind und wo ein System da ist und sich auch über Jahre entwickelt, wo das passiert. Und das ist dann Worst Case. Dann bist du in diesem System drin und checkst das gar nicht, wenn du einfach nur mitschwimmst. Du denkst, das ist die Normalität. Die Grenzen dazwischen, zwischen diesen fünf Ebenen, die sind fließend. Und nicht jeder Einzelpunkt, den ich auch gleich erwähnen werde, weist also automatisch auf religiösen Missbrauch hin. wichtig. Ja, also wenn du jetzt denkst, Mensch, da hat mich auch schon jemand irgendwie mal ein bisschen eingeschüchtert oder so, heißt es nicht, dass das religiöser Machtmissbrauch ist. Kann auch einfach nur mal schlecht drauf gewesen sein. Ja, also ein bisschen differenzieren. Alles muss man differenzieren. Nicht da das Kind mit dem Bade ausschütten. Okay, lass uns mal hineinschauen. Wie geschieht denn geistlicher oder religiöser Missbrauch? Welche Phasen, welche Ebenen gibt es denn da? Was kann man beobachten? Wie entwickeln sich denn Sachen in so einer Gemeinschaft, in einer christlichen Gemeinschaft vielleicht auch? Es startet ganz oft mit so einer Phase von Verführung durch Anerkennung. Also Menschen kommen zu einer Gruppe dazu und werden überflutet mit Lob, mit Anerkennung, mit Liebe, mit Wertschätzung. Die sind total happy, endlich einen Kreis gefunden zu haben, wo sie sein können, wie sie sind. Und die fühlen sich da sehr aufgenommen. Ganz viel Nähe wird ihnen gegeben, ganz viel Zeit. Sie bekommen Unterstützung und Bewunderung irgendwie auch. Also ganz viel Gutes am Anfang und man blüht irgendwie auf, man macht sein Herz auf, man fühlt, jetzt bin ich hier wirklich angekommen, jetzt bin ich hier zu Hause, alles ist gut. Eine zweite Phase, die Abhängigkeit, die nimmt zu, vielleicht auch gerade zu einzelnen Leitungspersönlichkeiten, weil die Vertrautheit wächst. Also die Leiter öffnen sich vielleicht auch so ein bisschen, gehen auf dich auch als Einzelperson zu und sagen, hey, du bist ein toller Kerl, wir können dich irgendwie mit einbauen hier in unsere Gemeinde, du hast die und die Gaben und Fähigkeiten. Und man verbindet sich auf einer persönlichen Ebene und man denkt, diese Beziehung vielleicht auch auf Leiterebene, das ist was Exklusives. Ja? Also die anderen, die sind nicht so eng mit dem Leiter unterwegs wie jetzt vielleicht ich. Und man wächst so zusammen und man hat irgendwie das Gefühl, wow, toll, jetzt bin ich hier auch ganz eng mit dem Leiter unterwegs. Eine dritte Phase, die sich anschließt, das ist eine Phase so von Übergriffen, also wo irgendwie komische Sachen passieren. Wo Grenzüberschreitungen passieren, wo dann dieser Leiter oder die Leitungsleute, wo sie in das persönliche Leben hineinwirken und jetzt nicht nur so beratschlagend und an der Seite stehen, sondern massiv dir vorschreiben, was du in deinem Privatleben zu tun und zu lassen hast. Mit welchen Leuten du dich treffen sollst, welche Bücher du lesen sollst, wie das alles in deinem Leben zu funktionieren hat, zum Beispiel. Es werden kleine Spitzen gesetzt, ja. Manchmal wird die Aufmerksamkeit, die es in den ersten Phasen übermäßig gab, wird die wieder entzogen. Also es ist so ein komisches Gefühl, man geht auf dich zu einerseits und beschenkt dich mit Aufmerksamkeit und dann ignoriert man dich. So, und du fragst dich, was ist denn jetzt los? Was habe ich denn falsch gemacht? Und du bist verwirrt, was da abgeht. Hier entsteht emotionale Manipulation und die Opfer sind letztendlich an dieser Stelle schon verunsichert. Aber durchschauen das Ganze auch nicht. Vielleicht gibt es hier auch übertriebene Forderungen. Ja? Also ich sag mal, ja, du musst jeden Tag morgens um 6 Uhr hier zum Frühgebet sein. So, ne? Das ist, für einen guten Christen gehört sich das so. Und du denkst, okay, ja, wenn das so ist, hier in der Gemeinde, dann mache ich da mit. Also ein Druck wird aufgebaut auf einer geistlichen Ebene, wo man sich dann auch nicht entzieht. Eine vierte Phase, Selbstentfremdung bei den Opfern. Also die Leiterschaft, das System, das verurteilt deine Gefühle. Also wenn du empfindest an dieser Stelle, ich fühle mich gerade hier schlecht unter Druck gesetzt und du versuchst das irgendwie in Worte zu fassen, dass es dir nicht so gut geht, dann wird diese ungesunde Leiterschaft an der Stelle sagen, ach, deine Gefühle sind nicht wichtig, ne? Wir sollen uns ja nicht nach Gefühlen ausrichten, sondern die Bibel sagt, wir sollen jederzeit fröhlich sein, also sei mal fröhlich heute. So. Also es wird ein Druck aufgebaut und die Gefühle, deine eigene Wahrnehmung, die wird in Frage gestellt. Sodass dann diese Leute, wenn das dann regelmäßig passiert, die wissen gar nicht mehr, kann ich meinen eigenen Gefühlen und Wahrnehmung noch vertrauen? Wie ist denn die Realität? Wenn ich immer gespiegelt bekomme, nein, du kannst deinen Gefühlen nicht vertrauen, die sind auch nicht wichtig. Also die eigene Urteilsfähigkeit nimmt ab. Wenn man Fragen stellt, wird man vielleicht auch öffentlich getadelt. Und die Opfer wissen immer weniger, was sie fühlen, denken und tun sollen. Und es bestehen häufig in dieser Phase auch materielle und soziale Abhängigkeiten. Also man ist so verbandelt miteinander, dass man denkt, Mensch, ja, wir sind ja auch hier so dicke, das gehört sich so, wir müssen das alles zusammen machen. Also man hat kein separates Empfinden mehr, objektiv mal drauf zu schauen, weil man so verbandelt ist. Fünfte Phase, Inbesitznahme. Die Opfer denken an dieser Stelle nicht mehr eigenständig, sie fühlen und handeln nicht mehr eigenständig. Sie sind praktisch symbiotisch verbunden mit Leitungspersönlichkeiten, mit einem Leitungsteam. Man empfindet sich nicht mehr als eigenständige Persönlichkeit, sondern man hängt irgendwie dran. Wenn der das so denkt, dann denke ich das auch so. Wenn der das so fühlt, dann fühle ich das auch. So ist es richtig, das ist mein Guru, ich laufe hinterher. Die missbrauchenden Personen treten tatsächlich irgendwie an die Stelle Gottes, ja, und kontrollieren auch das geistliche Erleben ihrer Opfer. Und das ist ja hart. Also wenn jemand so tief in deine Seelenstrukturen hineinwirkt, dass du nicht mehr eine eigenständige, unabhängige Beziehung zu Jesus Christus hast, dann kannst du die Stimme des Heiligen Geistes für dich auch nicht mehr so wahrnehmen, weil die ist überlagert durch dieses manipulierende Verhalten von Menschen. Und das ist böse. Die sechste Phase, man hat Schwierigkeiten, sich zu lösen. Also jeder Versuch der Kritik, der wird gegen einen verwendet. Man erlebt sich als ohnmächtig. Es fällt den Betroffenen schwer, sich auch einzugestehen, dass sie hier betrogen werden und dass sie betrogen worden sind. Weil wenn sie das sich eingestehen würden, dann müssten sie ja letztendlich eingestehen, dass sie hier vielleicht über Jahre lang in die falsche Richtung gegangen sind. Und das hätte ja einen großen Verlust für sie auch, wird es ausmachen. Dass sie verstehen, Mensch, ich bin hier auf dem Holzweg gewesen. All meine Investition, all meine Liebe, all mein Engagement, all das ist irgendwie umsonst gewesen. Es hat nicht gefruchtet. Und das blockiert sie, jetzt mutig aufzustehen und zu sagen, okay, ich mache da nicht mehr mit, ich gehe raus. Und der siebte Punkt, die siebte Phase, wenn's gut läuft, wäre der Ausstieg. Irgendwann, dann schreit die Seele oder vielleicht auch der Körper so laut, vielleicht auch durch Krankheitssymptome, dass man nicht mehr anders kann. Und man sagt, ich muss hier raus. Ganz viel Enttäuschung, ganz viel Leid, ein großer Trauerprozess, Gefühle von Ärger, Wut, Angst. Und die Opfer sind immer hin und her gerissen. Mensch, war es vielleicht doch gut? War es doch richtig? Nein, es ist falsch. Also ganz viel Unsicherheit. In so einer Phase des Ausstiegs brauchen Leute, die aussteigen wollen, tatsächlich professionelle Hilfe. Die brauchen Begleitung, therapeutische Begleitung. Leute, die sich auskennen, die sie an die Hand nehmen. Und auch gute private Unterstützung ist hier notwendig. Okay. Ich highlighte nochmal Kennzeichen von religiösem Missbrauch, so als unterschiedliche Dinge, die auftreten können. Einschüchterung, habe ich eben schon gesagt. Ja, ich will nur dein Bestes, damit ich dir helfen kann, musst du mir dein Herz öffnen und nichts verschweigen. Hört sich jetzt irgendwie nicht ganz schlecht an, da will jemand mein Bestes, super. Aber ich muss jetzt auch mein Herz öffnen, ich darf nichts verschweigen. Also es wird auch ein Druck aufgebaut. Oder Drohungen. Solltest du heute Nacht sterben, wirst du, ohne gebeichtet zu haben, in die ewige Verdammnis fallen. Und an dieser Stelle ist es wichtig, dass wir uns auch mal selbst hinterfragen, ja, wie reden wir denn miteinander auch, ne? Also wie schnell fallen wir in solche Muster rein, ohne dass ich jetzt sage, wir sind hier im religiösen Missbrauch unterwegs, aber wir haben manchmal so einfache Antworten und die sind nicht hilfreich. Ja? Also die sind schädlich für Menschen, weil sie irgendwie Menschen eher von Jesus wegbringen, als zu ihm hinführen. Oder Beschämung, also ganz viel wird mit Beschämung gearbeitet. Du willst eine engagierte Christin sein? Warum sehe ich dich dann sonntags nicht im Gottesdienst? Wo bist du denn? in der Kleingruppe. Wir alle anderen sind da, du bist nicht so oft da. Grenzüberschreitung. Dein Sohn hat mir gesagt, dass er Missionar werden möchte. Du darfst ihn auf keinen Fall davon abhalten. Also wo man in das Privatleben hineingreift. Ne? Und das, du kannst es immer positiv auch formulieren. Du kannst sagen, Mensch, aber da hat auch jemand eine Berufung vom Herrn. Du kannst doch jetzt nicht dich da in den Weg stellen, was Gott geredet hat. Ja, es ist immer ganz fromm, aber das ist eine Privatsache hier. Und du kannst jetzt nicht die Beziehung von Eltern und Kind irgendwie torpedieren, dass du als Leitungsperson sagst, da darfst du jetzt nicht reinsprechen. Das ist doch ihre Sache, wie sie das regeln. Willkür. Gott hat mir gezeigt, dass du XY nun doch heiraten sollst oder nicht heiraten sollst oder was auch immer. Also wo jemand von außen dir sagt, was ist hier der Fahrplan von Gott? Kritikverbote. Wer sich gegen den Gesalbten des Herrn wendet, begeht eine schwere Sünde. Deswegen darfst du hier nicht kritisieren. Umdeutung von theologischen und biblischen Begriffen. Also was ist denn Wahrheit? Was ist denn Lüge? Ist Wahrheit vielleicht das, was hilfreich ist für meinen Weg mit Gott? Oder ist es eine objektive Wahrheit, die festgeschrieben ist im Wort Gottes? Was ist Sünde? Was ist Hingabe? Wie definiere ich Hingabe? Wie definiere ich Familie? Ist Familie meine Herkunftsfamilie? Ist Familie die Gemeindefamilie? Welche Familie ist wichtiger? Ist Gemeindefamilie wichtiger als Herkunftsfamilie? Und das sind Dinge, die sind hier in der Realität unterwegs. Das sind keine herbeigezogenen, ausgedachten Märchen. Übertreibung in geistlichen Dingen, eine geistliche Überheblichkeit. Ich bin besonders nah an Gott dran. Ich höre die Stimme Gottes. Ich bin das Sprachrohr Gottes. So, also stell dir mal vor, ja, also wenn jetzt eine Leitungspersönlichkeit, wenn der Pastor sagen würde, liebe Gemeinde, ich bin das Sprachrohr Gottes und der Herr hat mir das und das gesagt, dann solltet ihr das nicht abnicken, sondern dann sollten bei euch alle Alarmglocken läuten und dann solltet ihr sagen, Nico, ich glaube, hier läuft irgendwie was schief. Aber wie schnell sind wir da drin zu sagen, ja, wow, da ist jemand, der ist so nah an Gott dran, dem öffne ich mein Herz und mal gucken, was Gott für mich hat. Bagatellisierung des Gefühlserlebens hatten wir schon. Vorenthaltung von Informationen. Manche bekommen in der Gruppe Informationen, manche nicht. Wenn du dich daneben benimmst, dann werden dir Informationen vorenthalten. Also man hat keine klaren Kommunikationswege. Man wird mit Nichtbeachtung gestraft. Die Meinung wird nicht mehr erfragt, man wird nicht gegrüßt, Telefonanrufe werden ignoriert und so weiter. Fakten werden verdreht. Versuche emotionaler Erpressung. Wenn ihr mir gegenüber weiterhin so kritisch seid, dann werde ich bestimmt wieder krank. Oh, da müssen wir uns ja zurückhalten, ne? So. Wiederholter Eingriff ins Privatleben, Drogen und Dominanz. Ohne uns kannst du nicht glücklich werden. Wenn du gehst, bist du ein Verräter. Verbale Attacken, Wortgewalt, Totschlagargumente und immer größere soziale Isolation. Das heißt, eine Folge von religiösem Missbrauch ist, dass die Gruppe, die so unterwegs ist, dass sie sich immer mehr abkapselt und dass immer deutlicher wird, okay, wir sind hier richtig und alle anderen sind falsch, wir müssen uns von denen trennen, die sind die Bösen, wir dürfen keine Verbindung mehr haben und letztendlich bist du alleine, bist du allein. Was sind Folgen religiösen Missbrauchs? Also was passiert mit Menschen, die auf dieser Ebene verstrickt sind, sicherlich auf unterschiedlichen Ebenen, nicht immer ist das ganze Paket da, aber Folgen gibt es in vier Bereichen. Erstmal gucken wir uns ein Zitat an von einem Betroffenen. Was sagt denn ein Betroffener selbst? Er sagt, man fühlt sich, als ob man spirituell und psychologisch vergewaltigt worden wäre. Dieses Gefühl der Schändung ist unbeschreiblich. Also das ist hier nicht, ich sag mal nur an der Oberfläche, ach ja, hier läuft irgendwie so ein bisschen was falsch, sondern Leute, die so unterwegs sind, die werden in der Tiefe ihres Lebens beschädigt. In der Tiefe. Es hat geistliche Folgen. Leute kommen in eine Glaubenskrise. Sie haben ganz viele Fragen, eine große Verunsicherung. Sie fragen sich, ja, wer und wie ist Gott denn wirklich? Also sie haben Gott jetzt irgendwie erlebt. Ja, das Anfangserlebnis ist ja da und ist gut. Und dann sind sie in dieser Gemeinschaft und das sind auch Erlebnisse, die sie machen. Aber wenn sie jetzt draufschauen und eine Distanz haben und einen objektiven Blick gewinnen, dann fragen sie sich, was ist denn hier überhaupt echt gewesen? Und was war falsch? Was wurde denn nur hier manipuliert? Was kann ich noch glauben über Gott, mich selbst und auch über andere? Wem darf ich noch vertrauen? Was war Lüge, Manipulation oder Einbildung? Welche Rolle spielte Gott eigentlich in all dem? Also letztendlich, ich habe mich ja Gott geöffnet und ihn gesucht und in diesem Kontext von Glauben ist mir jetzt dieses widerfahren. Warum hat Gott mich davor nicht beschützt? Wie konnte das alles im Namen Gottes geschehen? Also sind ja ganz wichtige Fragen und die müssen aufgearbeitet werden. Und das dauert lange und es ist intensiv. Es gibt psychisch-emotionale Folgen. Beraubung des Lebenssinns. Ja, es ist auch für viele eine existenzbedrohende Erfahrung. Alles bricht auf einmal weg, wenn ich da rausgehe. Ne? Ich habe nichts mehr. Alles, woran ich geglaubt habe und was mir Lebenssinn gegeben hat, das ist jetzt kaputt. Kann zu tiefer Trauer und Depression führen. Gefühle wie Schuld und Scham, Ohnmacht und Unzulänglichkeit, Angst, Wut und Zorn, Misstrauen. Letztendlich haben Leute ein erhöhtes Risiko für psychische Krankheiten, die so verstrickt sind. Es hat auch physische Folgen. Häufige körperliche Symptome sind Zittern, Schwitzen, Muskelanspannung, erhöhte Herzschlagfrequenz, diffuse Schmerzen ohne organische Ursachen. Letztendlich ein großes Gefühl von Erschöpfung bis hin zum körperlichen Zusammenbruch. Und dann die sozialen Folgen. Ein radikaler Verlust des bisherigen sozialen Netzwerks, Entfremdung von alten Freunden, Bekannten, der eigenen Herkunftsfamilie. Eine grundlegende Verunsicherung, wie ich überhaupt Beziehung gestalten kann und darf und wie sich das überhaupt anfühlt. Man weiß gar nicht mehr, wie man mit anderen Leuten eine normale Beziehung aufbaut. Jetzt ist religiöser Missbrauch kein modernes Phänomen. Also wir könnten jetzt sagen, Mensch, heute im 21. Jahrhundert geht ja eh alles den Bach runter und so, jetzt religiöser Missbrauch auch noch da. Das gab es schon immer. Weil das liegt in unserem Menschsein drin, dass Menschen auch ungesund ticken und auch in Gruppenzusammenstellung ungesund agieren können. So verwundert das auch nicht, dass wir im Neuen Testament ganz vieles lesen, wo jetzt nicht dieser Begriff drüber steht, religiöser Missbrauch, den gab es damals noch nicht, aber wo darauf hingewiesen wird, ja, wie sollten wir denn leben und Gemeinde gestalten, damit das nicht passiert? Wie sollten wir uns gesund aufstellen? Und da werden wir ein paar Bibelstellen noch anschauen. Und da ist es wichtig, ja, dass man da hinschaut und dass man auch sagt, jawohl, wir wollen das auch umsetzen. Wir wollen das nicht nur lesen, sondern wir wollen das leben. Also wie können wir als Gemeinde hier gut aufgestellt sein? Was ist wichtig? Wie können wir hier sensibel unterwegs sein? Der erste Punkt: Auf den Charakter von Leitungspersonen achten. Auf den Charakter von Leitungspersonen achten. Weil religiöser Missbrauch geschieht ganz häufig, nicht immer, aber meistens von den Leitungspersonen in die Gruppe hinein. Deswegen ist wichtig, ja, wer leitet denn da? Was sind das denn für Typen? Wie ticken die denn? Wie sind die denn aufgestellt? Aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 7 und Vers 10. Langer Abschnitt, ich lese es einfach mal vor, ohne jetzt auf alles einzugehen. Ist auch ziemlich selbsterklärend, was da steht. Es heißt, und das ist ein wahres Wort, wenn sich jemand um ein leitendes Amt in der Gemeinde bemüht, strebt er nach einer großen und ehrenvollen Aufgabe. Darum kommt als Gemeindeleiter nur jemand in Frage, der ein untadeliges Leben führt. Er muss seiner Frau treu sein und sich durch Besonnenheit und Verantwortungsbewusstsein auszeichnen. Sein Verhalten darf keinen Anstoß erregen. Er muss gastfreundlich sein und er muss fähig sein zu lehren. Er darf weder alkoholsüchtig sein noch zur Gewalttätigkeit neigen, muss freundlich sein, darf keinen Streit suchen und darf nicht am Geld hängen. Er muss sich in vorbildlicher Weise um seine Familie kümmern und seine Kinder zum Gehorsam erziehen und dazu anhalten, ein glaubwürdiges Leben zu führen. Oder kann jemand für die Gemeinde Gottes sorgen, wenn er nicht einmal imstande ist, sich um die eigene Familie zu kümmern? Er darf nicht erst kurze Zeit vorher zum Glauben gekommen sein, sonst könnte es geschehen, dass er sich auf seine Stellung etwas einbildet und dann könnte ihn der Teufel zu Recht anklagen. Es ist aber auch wichtig, dass er außerhalb der Gemeinde einen guten Ruf hat. Denn wenn übles Gerede über ihn verbreitet wird, könnte das der Teufel als Schlinge benutzen, um ihn zu Fall zu bringen. Im Übrigen sollen auch sie zuerst einer Prüfung unterzogen werden. Und nur wenn nichts an ihnen auszusetzen ist, dürfen sie zum Dienst in der Gemeinde zugelassen werden. Also ganz viele Kriterien für Leitungspersonen in der Gemeinde, worauf zu achten ist, bevor jemand in Leitung installiert wird. Und da meint es jetzt nicht, dass Leitungspersonen vollkommen sind oder sein müssten oder sein könnten. Keiner ist vollkommen. Und trotzdem gibt es Parameter, wo man sagen kann, Mensch, das hier sind eigentlich Disqualifikationsgeschichten, wenn das hier so ist, wie es ist, dann geht das halt nicht. Das hätte negative Auswirkungen auf die Gemeinde, auf das große Ganze. Und wichtig, prüfen. Das sollen bewährte Leute sein. Wenn man jeden schnell in die Leitung nimmt, nur weil irgendwie das eine charismatische Persönlichkeit ist und man denkt, wow, und der Herr ist mit ihm und so, und dann ist da vielleicht auch was dahinter, was man nicht so richtig wahrnimmt. Und dann auf einmal hast du dann die Misere im Haus. Wenn man vielleicht 2, 3 Jahre gewartet hätte und nochmal näher hingeschaut hätte, dann hätte man das vielleicht vermeiden können. Gemeinde muss Vertrauen haben in die Leitung. Und Gemeinde muss auch immer die Möglichkeit haben, dieses Vertrauen auszudrücken oder auch das fehlende Vertrauen zu spiegeln. Also Gemeindeleitung kann nur aufgrund des Vertrauens der Gemeinde in die Leitung agieren. Da, wo dieses Vertrauen fehlt, da ist man als Leiter disqualifiziert. Da kann man nicht leiten. Da muss man irgendwie den Weg frei machen. Ein nächster Punkt, wie man hier gut unterwegs sein kann. Und das ist irgendwie auch selbsterklärend, aber ich sage es hier trotzdem noch einmal. Auf die Lehre achten, auf die Lehre achten. Was wird gelehrt? In welche Richtung wird gelehrt? Hier einfach nur mal Hinweise, könnt ihr gerne nachlesen. Überhaupt der ganze Timotheusbrief oder beide Briefe sind hier hilfreich. Das Ziel ist die Liebe zu Gott und zu Menschen. Also kommt das immer rüber? Worum geht's eigentlich in der Lehre? Geht es darum, dass wir in der Beziehung zu Jesus wachsen oder geht es darum, was wir tun sollen, was wir nicht tun sollen und wie wir uns verhalten sollen und ne, so? Oder ist es diese innere Geschichte, dass unsere Beziehung zu Jesus gebaut wird? Jesus Christus im Zentrum, das Evangelium von Jesus im Zentrum. Oder ist der Prediger selbst im Zentrum? Geht es um ihn, um seine Geschichten, was der alles Tolles mit Gott erlebt? Wow, toll, ne? Noch mehr Geschichten, ja? Und dann gibt es die juckenden Ohren bei uns allen irgendwie, wo wir sagen, noch mehr Geschichten, ja? Dass wir irgendwie mehr hören, was Gott alles Tolles tut. Aber das lenkt ab von Jesus Christus. Nicht, dass man nicht auch mal eine Geschichte erzählen kann. Toll, ja, aber es muss alles im Rahmen sein. Und was ist der Schwerpunkt von Predigten? Und dann ein Punkt, nicht in die Enge, sondern in die Freiheit führen. Also die Leute nicht knebeln, ihnen nicht ein Korsett aufdrücken, sie in die Gesetzlichkeit führen, sondern in die Freiheit führen, dass sie ihre Beziehung zu Jesus freudig und frei leben können und dass sie das ausdrücken können in freien Beziehungen untereinander. Gibt es noch 1000 andere Sachen zu sagen, aber hier aus dem Timotheusbrief mal diese 3 Punkte. Dritter Punkt, vorletzter Punkt, Kritik zulassen und nicht als schlechtes Reden abstempeln. Kritik zulassen und nicht als schlechtes Reden abstempeln. Und das gilt hier von der Kritik der Gemeinde an die Leiterschaft. 1. Timotheus 5, die Verse 19 bis 20. So, da steht: Weise jede Anschuldigung gegen einen Ältesten zurück, es sei denn, zwei oder drei Zeugen bestätigen die Richtigkeit der Anklage. Doch wenn sich ein Ältester tatsächlich etwas zu Schulden kommen lässt, dann weise ihn vor der ganzen Gemeinde zurecht, damit alle ein warnendes Beispiel vor Augen haben. Also Paulus, er geht hier in zwei Richtungen. Einerseits sagt er, Mensch, Leiterschaft setzt sich auch immer der Kritik aus irgendwie. Und da, wo du Verantwortung übernimmst, da passieren auch viele Fehler. Und jetzt soll dir nicht jeder kommen und die Ältesten einfach so immer beschuldigen und so eine Negativstimmung verbreiten oder so. Also er schützt einerseits die Ältesten und die Gemeindeleitung. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, mal wahrzunehmen. Auf der anderen Seite sagt er, ja, aber wenn jetzt in einer Sache zwei oder drei unterschiedliche Leute aus der Gemeinde kommen, die sagen, Mensch, da läuft was falsch an der Stelle, dann muss der Leiter dem Raum geben und hinschauen und sagen, okay, da scheint was falsch zu laufen, wir müssen das mal prüfen. Dann kann man nicht mehr sagen, nein, redet nicht schlecht über uns, ne? Wir sind hier auf einem anderen Stern unterwegs, wir sind die Gesalbten des Herrn und so, wir sind eingesetzt für den Dienst. Nee, das geht da nicht, sondern hier muss Leiterschaft offen sein und Kritik zulassen, weil das zur Hygiene beiträgt in der Gemeinde. Sonst wird das Vertrauen ja gebrochen und enttäuscht. Und der vierte und letzte Punkt hier. Es geht immer darum, den Menschen zu dienen, die einem anvertraut sind und nicht über sie zu herrschen. Es geht um Dienst an Menschen. Und es geht um Dienst an jedem Menschen, so unterschiedlich er ist, wie auch er in der Gemeinde auftaucht, in der Vielfalt. Ich kann mir die Leute nicht rauspicken, sondern es geht um ein dienendes Herz für Menschen, so wie Gott allen Menschen dient. Markus 10, 42 bis 45. Da rief Jesus sie alle zusammen und sagte, ihr wisst, dass die, die als Herrscher über die Völker betrachtet werden, sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch ist es nicht so. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Und das war die Einstellung von Jesus, unserem Herrn. Und wir in der Gemeinde, wir sollten grundsätzlich, besonders als Leiterschaft, keine andere Einstellung haben, als Menschen zu dienen. Es geht nicht darum, dass es darum geht, so unser eigenes Reich zu bauen. Es geht nicht darum, irgendwie, dass wir selbst groß rauskommen, dass es um unseren Dienst geht, um unsere Vision, um das, was wir bauen wollen und so. Sondern es geht immer darum, Menschen zu dienen. Und da, wo Menschen gedient wird, wird Gemeinde Jesu gebaut. Und da ist der Heilige Geist mittendrin und entfaltet sich. Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde hier einfach gesund unterwegs sind, grundsätzlich, immer wieder, und dass wir aufeinander Acht geben und dass wir uns anspornen, dieses Rennen zu laufen, diesen Weg gemeinsam zu gehen. Und da, wo Sachen nicht gut laufen, dass wir uns korrigieren dürfen und dass wir miteinander reden und dass wir miteinander verbunden sind und dass wir uns als Geschwister verstehen. Und da ist Leiterschaft ist nicht mehr wert als das normale Gemeindemitglied. Wir alle sind durch das Blut von Jesus erkauft, mit demselben Preis wurde für uns gezahlt. Da ist kein Unterschied. Ich glaube, dass dieses Thema tatsächlich in den nächsten Jahren wichtiger werden wird, weil wir grundsätzlich, glaube ich, dafür sensibilisiert werden. In den letzten 10 Jahren ist es passiert mit dem Thema sexueller Missbrauch, also wo auch Schutzmaßnahmen getroffen wurden, auch in Gemeinden, wo das nicht mehr so das Tabuthema ist, wo man geguckt hat, wie kann man das denn so gestalten, dass wir hier sicher sind. Und ich glaube, dass es Sinn macht, dieses Thema auch von der Vorsorge in Gemeinden und in die Ausbildung reinzulegen, dass hier Sachen nicht schlecht laufen, sondern dass wir wachsam sind, dass wir wachsam sind, weil es wichtig ist, hier gesund unterwegs zu sein. Wenn du während dieser ganzen Predigt und diesem ganzen Vortrag spürst, boah, da ist so viel in dir, was aufgewühlt wurde, wo du merkst, dass es dich selbst betrifft in deiner Lebensgeschichte oder in deiner aktuellen Geschichte. Ich lade dich herzlich ein, bleib nicht für dich alleine, sondern such das persönliche Gespräch. Öffne dich, sprich mit einem Seelsorger, komm auf uns zu. Auch vielleicht an der Stelle, wenn du den Eindruck hast, und das ist auch immer so, dass du von Gemeindeleitung verletzt wurdest. Und das passiert immer wieder. Ja? Da, wo Leitung ausgeübt wird, ob das jetzt gut gemacht oder gedacht ist oder ob es irgendwie hemdsärmlich gemacht ist, Leitung verletzt, weil Leitung aus Menschen besteht. Da, wo du dich verletzt fühlst, kann es sein, dass du eine Verletzung mit dir herumschleppst und dass sich das mit in deinem Herzen vielleicht auch schon, ich sag mal, zu so einem gewissen Groll geformt hat und eine Bitterkeit da ist, Leiterschaft gegenüber, vielleicht auch konkreten Personen gegenüber, vielleicht auch uns konkret als Leiterschaft dieser Gemeinde gegenüber. Und es kann gut sein, dass wir als Leiterschaft davon überhaupt nichts wissen. Weil wenn wir Entscheidungen treffen, wenn wir mit Menschen unterwegs sind, dann ist es höchstwahrscheinlich so, dass wir nicht bei jedem abspüren, was in den Gedanken und in den Herzen passiert, wenn wir Dinge entscheiden oder wenn wir Sachen machen. Aber bei dir kann es eine Verletzung sein. Und bei dir kann es zur Distanz geführt haben, vielleicht auch uns gegenüber oder mir gegenüber oder wem auch immer gegenüber. Dann, ich lade dich herzlich ein, bring das ins Gespräch. Warte nicht darauf, dass der Engel des Herrn kommt und dass der Engel des Herrn sich offenbart und sagt hier zu den Pastoren, zu der Gemeindeleitung, da ist eine Verletzung passiert vor 13 Jahren an der und der Stelle und wir müssen jetzt Buße tun. So, das wird wahrscheinlich so nicht funktionieren. Wenn du dich verletzt fühlst und eine Sache mit dir herumschleppst, dann übernimm Verantwortung und komm auf uns zu, dass wir darüber reden können. Und meistens, wenn ich solche Gespräche habe, dann ist es so, dass sich in einem Gespräch alles irgendwie sortiert und klärt und man gegenseitig sich freigeben kann und dass Vergebung ausgesprochen werden kann und dass die Dinge dann gelöst sind. Deswegen schlepp das nicht mit dir herum, Jahre und Jahrzehnte, sondern komm in die Freiheit. Und da lade ich dich ein, diesen Weg einfach zu beschreiten. Ich möchte auf eine gute Möglichkeit aufmerksam machen. Es gäbe noch viel, viel mehr dazu zu sagen, zu diesem ganzen Thema. Wir sind ja auch in der Evangelischen Allianz aktiv und es gibt die Evangelische Allianz in Deutschland. Da gibt es einen Arbeitskreis zum Thema religiöser Missbrauch und die haben vor einigen Jahren einen Leitfaden herausgebracht. Leitfaden zum Umgang mit religiösem Machtmissbrauch. Sieht so aus. Schön bunt aufgemacht und inhaltlich sehr, sehr gut. Da gibt es am Ende zum Beispiel auch einen Fragebogen, wo dann, ich glaube, 15 Fragen gestellt werden, wo man selbst so ein bisschen abchecken kann, ja, wie sind wir denn hier unterwegs oder in der Gruppe, wo du bist? Wie gesund ist das denn hier von den Strukturen und von den Leitungspersönlichkeiten? Da kann man selbst sich auch mal ein bisschen auf die Spur kommen. Ich lade sehr ein, wenn du merkst, das Thema, das geht dir nah und das betrifft dich, kannst du auf die Homepage gehen von der Evangelischen Allianz in Deutschland. Das gibt es als Download, kannst du aber auch so bestellen, kostet nichts, kannst eine Spende dalassen und dann bist du gut informiert. In unseren Leitungskreisen hier in Bielefeld und auch in Gütersloh, da haben wir das auch verteilt und schauen da rein und wollen tatsächlich hier einfach immer Lernende bleiben und uns selbst auf eine gute Spur bringen und bewahren. So, viel geredet. Ich lade uns ein, dass wir nochmal gemeinsam aufstehen und die Lobpreisband kann auch nochmal nach vorne kommen. Im Vorfeld habe ich mich gefragt, ob ich das in einen Sonntagsgottesdienst reingeben soll oder nicht, weil es so ein bisschen anders ist und jetzt nicht so die super erbauliche Predigt und so. Und ich habe gedacht, ja, ist trotzdem wichtig. Ist trotzdem wichtig, damit wir hier einfach gemeinsam unterwegs sind und weil es um Gesundheit in der Gemeinde geht. Und es kann Menschen enorm dienen, hier den nächsten Schritt zu tun. Deswegen halt Jesus einfach dein Herz hin. Und wenn Gedanken da sind, die dich negativ beschäftigen, dann gib auch das ab. So wollen wir nochmal uns vor Gott sortieren, zu Jesus kommen, der das Haupt der Gemeinde ist. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für deine guten Ideen und Absichten mit Gemeinde. Danke, dass du Gemeinde kreiert hast durch deinen Tod am Kreuz, durch deine Auferstehung. Jesus, wir wären alle nicht hier, wenn du nicht ans Kreuz gegangen wärst. Danke für all das Positive, was drin liegt in Gemeinde. Herr, aber wir halten auch unseren Schmerz hin über das, was nicht gut läuft. Wir halten dir unseren Schmerz hin über das, was auch vielleicht bei uns nicht gut gelaufen ist, wo Verletzungen da sind. Und wir halten dir den Schmerz darüber hin, da wo Gemeinden und Gruppen unterwegs sind, die in Unfreiheit sind und wo Menschen ja einfach irgendwie auch verstrickt sind. Herr, wir klagen darüber, weil wir uns wünschen, dass Menschen in Freiheit kommen und aus der freien Beziehung zu dir leben, auch in Beziehung leben können. Jesus, so siehst du jeden Einzelnen da, wo er steht an diesem Morgen. Ich bete, Herr, dass du durch deinen Heiligen Geist alles, was gesagt wurde, sortierst, dass du hilfst, durchzudringen und mit dir in Berührung zu kommen, Vergebung auszusprechen, Dinge loszulassen, sich zu öffnen, den Mut zu haben, den nächsten Schritt zu gehen. Herr, ich bete, dass du uns dienst durch deinen Heiligen Geist, so wie es jeder Einzelne braucht. Herr, und ich bete für uns als Gemeinde, dass du uns in dieser Abhängigkeit von dir hältst. Herr, da wo Stolz da ist, zerbrich du jeden Stolz. Jesus, da wo ungesunde Dinge vielleicht da sind an Kommunikation oder an Strukturen, mach uns darauf aufmerksam, dass wir hier gut unterwegs sind, dass wir Menschen dienen und dass wir dir dienen. So komm und füll du diese Zeit, die wir jetzt haben. Zieh uns nah an dein Herz einmal mehr. Amen.